willkommen zu einer neuen Episode der Sea Faces. Heute wieder mit mir, Martin Möllmann vom HTGF. Und ich freue mich, heute in der Leitung begrüßen zu können, den Florian Schwenkert von Coro. Hallo Florian.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Florian. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Marketing sprechen und welche Kanäle ihr da bei Coro benutzt. Aber lass uns vielleicht erstmal kurz anfangen. Du bist ja jetzt auch seit kurzem CEO von Coro, alleiniger CEO, warst vorher schon Co-CEO, bist jetzt schon seit 3 Jahren dort. Aber nimm uns vielleicht mal kurz mit, wie bist du denn in diese Rolle reingekommen und welche Station hattest du denn vielleicht vorher schon kurz mal erlebt?
Genau, also genau genommen sind es jetzt schon knapp 4 Jahre bei Coro, aber ich fange vielleicht nochmal einen Schritt vorher an auszuholen. Und zwar komme ich eigentlich eher aus dem Ingenieursbereich. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin dann auch eigentlich sehr stark in Elektroengineering gegangen, also Electrical Engineering, und habe dort eigentlich ursprünglich mal Windkraftanlagen und Solaranlagen bauen wollen und habe mich dann irgendwie auf dem Weg verirrt. Habe während des Studiums ein eigenes kleines Startup gegründet, das nennt sich Abihome. Das habe ich dann 2016 verkauft, gerade zum Ende meines Studiums quasi, und war dann in verschiedenen Rollen bei Rocket Internet und anderen Company-Bildern unterwegs. Genau, und habe dann über Ecken und Enden, wie es halt so ist, die Gründer von Coro kennengelernt, also den Piran und Costa, und habe mich mit den beiden super verstanden. Bin dann Anfang 2020 hier als COO an Bord gekommen und hatte wirklich dann das große Glück, eine super spannende Phase mitzumachen. Also wirklich von quasi 3 Monate später ging es mit Covid los. Also ich will jetzt hier nicht Covid quasi toll finden, aber für Coro war es natürlich schon eine spannende Phase. Die Zahlen sind explodiert, viele Leute haben plötzlich angefangen, online zu bestellen, haben sich gesünder ernährt, und dementsprechend ist, glaube ich, 2 Monate nach meinem Start sind unsere Zahlen, haben sich verdreifacht, vervierfacht. Also wir hatten ein wahnsinniges Wachstum, wahnsinnige Dynamik, und langweilig war es nicht, sagen wir es mal so. Und dann habe ich über die letzten Jahre verschiedene Themen hier aufgebaut, unter anderem das Auslandsgeschäft, den Retail-Bereich, also den ganzen Offline-Bereich, und jetzt zuletzt auch viele Themen rund um Marketing, Investor Relations, habe dann auch die Finanzierungsrunden in den letzten Jahren geleitet und habe einfach immer mehr gemerkt, dass ich da ja von einem externen Blickwinkel immer stärker reingerutscht bin, immer mehr Themen übernommen habe. Und wir einfach irgendwann in der Geschäftsführung festgestellt haben, dass das von der Konstellation her Sinn macht, dass ich dann den CEO-Posten übernehme, einfach weil ich die Themen sowieso schon stark gemanagt habe, die einfach auf eine typische CEO-Rolle zugeschnitten sind, also beispielsweise Investor Relations oder Strategiethemen. Und so bin ich hier gelandet, über 4 Jahre hinweg allerdings, und das war auch irgendwie so eine kontinuierliche Entwicklung ein Stück weit.
Ja, aber schön, auch sowas mal durchzumachen, ne? Also ich glaube auch gerade die Zeit rund um Covid, da waren einige Wochenendschichten mit dabei, um all das ans Laufen zu bekommen.
Das kann ich so bestätigen.
Da waren wahrscheinlich einige Leger an der Kapazitätsgrenze, so was ja. Ich so mitbekommen habe auch. Gut, super. Wir wollen heute über das Thema Marketing sprechen, ne? Also ich als geneigter Podcast-Hörer, nicht jetzt hier nur als Podcast-Host, komme aber, habe ja schon im Vorgespräch erwähnt, an Coro kommt man ja quasi nicht vorbei, ne? Sei es jetzt das Apfelmus, sei es die getrockneten Früchte, das Porridge oder was auch immer. Jeder zweite Podcast-Host schwärmt davon, wie gut die Coro-Sachen sind. Das heißt, ihr habt da eine relativ breite Wahrnehmung auch in diesem Segment, und das ist zum Beispiel der Kanal, der für mich am präsentesten war. Aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, was sind denn, wie schaut ihr denn auf dieses Thema Marketing, was sind da für euch auch die Erfolgsfaktoren, und an welchen Kanälen macht ihr das dann fest, wo das auch dann sehr gut funktioniert für euch?
Also klassischerweise kommen wir eigentlich ursprünglich mal aus dem Influencer-Marketing. Also eigentlich haben wir bis 2019 haben wir massiv uns fokussiert auf klassisches Influencer-Marketing. Das heißt, wir haben viel Instagram-Werbung gemacht, mit viele Kollaborationen aufgebaut und sind dann erst so 2020 in neue Kanäle reingegangen. Wir haben 2020 angefangen mit Podcast, aber auch dann mit transaktionalem Marketing, also beispielsweise Google Shopping oder dann auch Meta, und sind jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr viel breiter geworden. Also immer noch im starken Fokus auf Influencer, Podcast und transaktionales Marketing, aber mittlerweile tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, mit einem starken Fokus auch auf Podcast-Marketing. Also wenn ich mir heute anschaue, unsere Umsatzverteilung oder beziehungsweise unsere Budgetverteilung, gehen knapp 30% unseres Budgets auf Podcast drauf tatsächlich. Und das hat sich so ein bisschen über die Jahre gezeigt, dass das eben ein Kanal ist, der für uns super gut funktioniert. Das messen wir dann immer primär an Themen wie Kundenakquisekosten, also CACs. Wir messen das aber auch an Customer Lifetime Value, also wie viel bringt uns das am Ende auch. Und wir schauen uns aber dann auch so Themen an wie wie funktionieren bestimmte Genres auch für uns. Also wir haben zum Beispiel dann auch festgestellt, welche Größe eines Podcasts ideal für uns, welche Intensität des Placements oder wie, welche Themen sind auch relevant für unsere Kundinnen und Kunden. Und schauen uns dann im Wesentlichen, wie gesagt, an, wie viel kostet es uns, einen Neukunden zu gewinnen oder eine Neukundin. Und schauen uns aber gleichzeitig eben auch an, wie das eben auf Retention sich auswirkt. Also kommen Leute zurück, die uns beispielsweise über einen Podcast oder ein Thema gehört haben. Und das sind so die wesentlichen Themen. Und Podcasts haben sich ehrlich gesagt als aus einem Test heraus einfach sehr, sehr positiv entwickelt. Also wir haben einfach Themen ausprobiert. Wir haben uns immer überlegt, wo kann man sich authentisch irgendwie platzieren? Wie kann man irgendwie authentisch auch im Kopf bleiben bei den Kundinnen und Kunden? Und ist am Ende sind wir dann bei Podcasts gelandet, weil die Zahlen einfach gestimmt haben. Ja? Und weil das einfach ein Format ist, wo wir auch über native Einbindungen sehr, sehr gut und authentisch auch repräsentiert werden können.
Ja, und kannst du uns vielleicht mal mitnehmen, wie macht ihr das denn intern? Also habt ihr da ein eigenes Team für? Redet ihr direkt, läuft das über Agenturen? Es gibt ja so Agenturen wie Podstars oder solche, die so ein bisschen auch einen Aggregator spielen. Wie groß muss man sich das auch intern, eure Operations, dafür vorstellen? Weil ich meine, wenn ihr 30% eures Werbebudgets dort investiert, dann geht das natürlich wahrscheinlich auch mit einem gewissen administrativen Aufwand einher.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Also es ist so, dass wir uns immer stärker dort jetzt aufgestellt haben, definitiv. Aber wir verfolgen, so wie bei vielen Sachen, erstens den Ansatz, möglichst viel Inhouse zu machen. Das heißt, wir versuchen, möglichst wenig Middleman einzubauen. Das ist ja auch der gleiche Ansatz wie auf der Produktseite auch, dass wir sagen, okay, wenn nicht notwendig, muss da jetzt keine Agentur oder kein Zwischensupplier dazwischen stehen. Das reduziert Komplexität. Und das zweite Thema, was nochmal Komplexität reduziert, ist tatsächlich, dass wir wenig Vorgaben machen. Das heißt, wir haben zwar natürlich so ein paar Do's und Don'ts, aber wir sind jetzt nicht redaktionell involviert und sagen jetzt nicht, ihr müsst genau das und das sagen, sondern wir überlassen die Freiheit relativ stark den Podcast-Hosts oder dann entsprechend auch bei Influencern, den Influencerinnen und Influencern, um sicherzustellen, dass das Ganze am Ende authentisch ist. Also wir haben natürlich ein paar Regeln, die man einhalten muss, und es gibt ein paar Sachen, wo wir sagen, hey, ihr dürft nicht sagen, dass wir gesunde Produkte verkaufen, weil das rechtlich nicht in Ordnung ist. Aber wir geben euch jetzt nicht konkret vor, sag genau das und das. Und das reduziert massiv den Aufwand, weil wir am Ende nicht jeden einzelnen Podcast abnehmen müssen, weil wir nicht alles immer im Detail vorschreiben müssen, sondern einfach so ein Stück weit einfach uns vertrauensvoll mit den Podcast-Hosts quasi auseinandersetzt an der Stelle.
Und vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen Einblick gewähren, wie sind denn da die Deals? Also sind das klassische TKP-Deals, wo du wirklich auf Basis von irgendwelchen Downloads oder Streams das machst? Oder gibt es Cost-per-Order-Sachen oder Cost-per-Acquisition? Oder was sind so für euch die etablierten Sachen, die sehr gut funktionieren?
Also es sind reine TKP-Deals bei uns tatsächlich. Wir machen auch wirklich überall immer nur TKP-basierte Deals. Aber wir haben natürlich Erfahrungswerte, was das dann für uns bedeutet, was das für uns dann auf CPO-Basis oder auf CAC-Basis am Ende auch wirklich bedeutet. Und wir messen das natürlich über Gutscheincodes. Das heißt, wir können das schon auch tracken. Aber wir sind große Fans davon, weil wir gehen ja ins Risiko, das auf TKB-Basis zu machen und auf Basis unserer Erfahrungswerte einfach im Endeffekt. Wir haben jahrelang jetzt Erfahrung, sowohl im Influencer-Marketing als auch im Podcast-Marketing, und können relativ gut einschätzen, ob ein Deal funktionieren wird oder nicht. Liegen aber auch manchmal falsch, aber dann liegt halt das Risiko auch bei uns entsprechend, ob das jetzt am Ende funktioniert oder nicht. Ich glaube, am Ende, was wir uns anschauen, ist die Performance in den ersten 3 Monaten. Und entsprechend, wir verstehen zum Beispiel mittlerweile auch ganz gut, dass ich Vertrauen erst aufbauen muss. Das heißt, die erste Einbindung in einen Podcast wird selten erfolgreich sein, sondern das wird immer mehrere Male brauchen, bevor wir so ein gewisses Vertrauensniveau etabliert haben. Und das wiederum sind Sachen, die wir halt genau messen können und wo wir auch genau wissen, wo wir wann zu welchem Zeitpunkt stehen müssen, damit das für uns mittelfristig auch erfolgreich wird. Aber es ist selten so, dass ein Podcast oder auch eine andere Integration für uns innerhalb der ersten 1-2 Monate profitabel wird. Das ist ganz selten so.
Okay, verstanden. Also dieses Podcast-Thema funktioniert sehr gut von euch. Ihr habt ja selber gesagt, ihr kommt aus dem Influencer-Marketing. Da hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem viel getan. Als du sprachst, ihr habt angefangen 2019 oder bis dahin habt ihr viel Influencer-Marketing gemacht. Das war ja dann wahrscheinlich noch viel auf Instagram, was da noch groß war. Aber inzwischen haben sich ja ganz andere Kanäle rausgebildet. Ist vielleicht sogar Snap, aber vor allen Dingen auch vielleicht ein Pinterest, aber vor allen Dingen auch ein TikTok. Also vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben, wie schaut ihr denn auf dieses Social Media, auf dieses Influencer-Thema gerade? Und was sind da die Sachen, wo ihr auch in der Zukunft das meiste Potenzial seht?
Genau, also wir sehen halt, dass die Dynamiken sich da massiv geändert haben. Und es geht einerseits, also zum einen ganz klar um Kostenstrukturen. Also früher war das noch eine deutlich günstigere Plattform einfach, um wirklich Werbung zu machen. Und mittlerweile ist das schon sehr, sehr überreizt und teuer geworden. Und das zweite Thema ist Authentizität. Also das ist so ein Thema, was wir auch sehen, dass das eben gelitten hat, ne? Also viele Leute nehmen Influencer-Marketing nicht mehr als besonders authentisch wahr, weswegen wir uns also auch ein Stück weit unabhängiger davon machen möchten und jetzt nicht mehr so stark dort pushen, wie wir es in den letzten Jahren getan haben. Das sind so erstmal sozusagen auf Metaebene die zwei Faktoren, die uns gerade so ein bisschen beschäftigen. Was die Kanäle angeht, genau, wir sind immer noch überproportional stark auf Instagram vertreten, aber haben uns natürlich auch mit allen anderen Kanälen beschäftigt. Also uns gibt es auch auf TikTok, es gibt auch entsprechende TikTok-Kooperationen. Tatsächlich haben wir da aber noch nicht diese lange Historie mit Erfahrungswerten, dass wir da so zielsicher quasi gute Deals abschließen können und auch entscheiden können, was für uns funktioniert, sondern tasten uns da gerade so ein bisschen noch ran, muss man ganz offen sagen. Das heißt, TikTok entdecken wir immer mehr als Plattform für uns, Snap und Pinterest sind auch Themen, die wir bespielen. Aber was jetzt noch deutlich mehr für uns gekommen ist, ist wirklich so stärkere Kollaborationen mit einzelnen Parteien. Also beispielsweise haben wir mit Mario Götze jetzt ein gemeinsames Produkt rausgebracht, werden jetzt auch demnächst in Frankreich ein ähnliches Konstrukt auf die Beine stellen oder auch sowas wie mit Rugenwerder Mühle, wo wir gemeinsame Produkte entwickelt haben. Das sind so Themen, die für uns mittlerweile einfach nochmal einen spannenden Mehrwert bieten, weil sie nochmal die Glaubwürdigkeit stärken der Marke und auch gleichzeitig halt nicht mehr so sehr auf, wie nenne ich das jetzt, auf die breite Masse gehen, sondern dass wir wirklich versuchen, gezielt mit einigen Leuten enger zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich jetzt gerade so ein bisschen der Ansatz, den wir stärker verfolgen, als jetzt zu sehr in die Breite im Influencer-Bereich zu gehen.
Okay, also das heißt viel spitzere Kooperationen, aber dann wahrscheinlich auch mit eigenen Produkten, anstatt einfach nur hier ist mein Porridge, iss mal vor der Kamera und sag mal, wie gut es schmeckt.
Genau, also es ist immer eine Mischung, ne? Also wir können natürlich nicht mit jedem ein Produkt machen und mit jeder Person, ja, aber versuchen schon, dass der Fokus ist, gerade eher ein paar so Leuchtturmprojekte auf die Beine zu stellen, als jetzt sozusagen noch deutlich stärker in die Breite zu gehen und, wie du gesagt hast, jetzt bei jedem einzelnen Podcast eine Einbindung zu schaffen, sondern für uns ist wichtiger, dass wir langfristige und Leuchtturmprojekte aufbauen.
Ja, ja. Leuchtturmprojekte ist eine schöne Sache. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen erzählen, was ihr daneben noch macht, weil ich habe zum Beispiel neulich gesehen, bei der Gamescon LAN gab es ja, also es gab so eine, für alle, die es nicht mitbekommen haben, von der Gamescon nochmal so eigene LAN, wo zum Beispiel Trackmania und sowas gespielt wurde, die ging über 3 Tage, da waren auch viele große Twitch-Streamer zum Beispiel mit dabei, die da mit eigenen Teams teilweise angestreten sind, Trimax, Hand of Blood und so weiter und so fort, und da wart ihr auch als einer der Hauptsponsoren mit dabei. Also was sind denn da so für euch so ein bisschen die Rationalen dahinter und also dieses ganze Event oder auch Streaming-Business, was seht ihr da als Potenziale und wie schaut ihr da drauf und geht daran?
Ja, also grundsätzlich geht es uns jetzt aktuell ganz stark darum, neue Zielgruppen zu erreichen. Also auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt den ganzen Tag bei Instagram sind oder vielleicht auch keinen Podcast hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hätte man zum Beispiel über Instagram nie erreicht. Ich habe wirklich so gut wie keine Instagram-Interaktion. Dementsprechend fragen wir uns immer, wie können wir sozusagen Leute erreichen, die vielleicht aktuell noch gar nicht mit Koro in Kontakt gekommen sind oder die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es uns gibt? Und das ganze Games-Bubble ist für uns super spannend, weil das ist einfach eine super spannende Zielgruppe. Das sind Leute, die wollen sich auch gesünder ernähren. Das sind auch Leute, die eigentlich, wir glauben, für uns spannend sind. Und wir versuchen dann auch da gezielt eben über Sponsorings, Event-Sponsorings auch in diese Szene reinzukommen und Vertrauen aufzubauen. Das Gleiche machen wir in verschiedensten Formaten. Also wir haben jetzt auch mit TV angefangen. TV ist für uns so ein Massenmarktmedium, um auch dort vielleicht auch ältere Zielgruppen zu erreichen und auch dort dann darüber quasi auch Leute zu erreichen, die jetzt eben nicht auf online so viel unterwegs sind aktuell. Wir machen auch Event-Sponsorings wie beispielsweise den Frauenlauf in Berlin, wo wir sagen, das ist für uns auch ein super Event, was einfach auch top zu unserer Zielgruppe mit wirklich fitnessorientierten Menschen passt. Insofern, wir sind da immer mehr dabei, auch solche Events auf die Beine zu stellen und zu versuchen, halt Zielgruppen zu erreichen, die nicht klassisch online-affin sind. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und da spielt eben auch rein, nur um es kurz zu erwähnen, dass wir mittlerweile auch gar nicht flächendeckend im Retail verfügbar sind. Das heißt, wir können auch Leute, die vielleicht gar nicht so gerne online bestellen möchten, trotzdem erreichen und abholen. Und die finden unsere Produkte dann auch eben im Einzelhandel.
Ja, also muss man auch sagen, ich glaube hier bei mir beim Rewe um die Ecke habt ihr bestimmt so 3-4 Regalmeter, die von oben bis unten mit Koro-Produkten eingedeckt sind. Das schafft auch kaum einer, glaube ich.
Wir sind auch ein bisschen stolz drauf.
Ja, zu Recht, denke ich auch, eine solche Verfügbarkeit dort auch herzustellen. Aber nur, damit ich es nochmal verstehe, das heißt, wir sehen demnächst auch ein Koro League of Legends Team, was dann von euch gesponsert wird? Oder also, wenn du von Sponsoring sprichst, wie weit kann das gehen?
Ich sag mal so, ich glaube, ich darf es noch nicht heute sagen, aber es wird 2-3 nochmal deutlich größere Sponsorings dieses Jahr geben, eher auf Massenmarktfokus tatsächlich. Also wo wir sagen, okay, wir machen das nochmal mit Parteien, die, wo wir glauben, dass sie uns nochmal in der breiten Öffentlichkeit halt deutlich stärker vertreten können. Das kann ich sagen, aber das heißt eben auch, und das ist ganz gezielt bei uns, also wir haben einerseits sozusagen diesen Spitzenansatz, wo wir sagen, okay, wir gehen spitz in einzelne Themen rein, die wir spannend finden und suchen uns dann so Formate wie Gamescom LAN beispielsweise, um dort erstmal Vertrauen aufzubauen, aber gleichzeitig gehen wir auch durchaus auf den Massenmarkt und der Massenmarkt bedeutet dann eben TV, das bedeutet dann auch Out-of-Home-Kampagnen, das bedeutet dann auch Sponsorings mit Parteien, die entsprechendes Massenmarktpotenzial auch haben und die auch möglichst viele Leute in Deutschland kennen. Also es ist immer beides. Aber bestimmte Zielgruppen muss man trotzdem spitz angeben, aus unserer Perspektive, um dort erstmal initiales Vertrauen aufzubauen. Und viele Leute sind auch einfach dann in der Kombination erst überzeugt. Also brauchen auch diese Touchpoints, um sozusagen zu verstehen, was wir tun und auch ein gewisses Vertrauen aufzubauen.
Ja, okay, verstanden. Vielleicht nochmal zum Ende hin einen ganz kurzen Schwenk nochmal Richtung TV. Ihr habt gesagt, ihr habt damit jetzt angefangen. Was sind auch eure Überlegungen dahinter? Du hast gesagt, ihr wollt damit eine breitere Audience erreichen. Wie schaut ihr dann drauf? Also wie messt ihr das auch? Könnt ihr das überhaupt messen? Und welche Kanäle sind das? Also welche Sender? Gibt es da irgendwelche Umfelder, die für euch super spannend sind? Weil das ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal was ganz anderes als das bisherige Modell, was ihr damit fahren konntet.
Ja, also TV ist für uns ein komplett neues Spielfeld und auch ehrlich gesagt noch eins, wo wir uns auch noch ein bisschen zurechtfinden müssen. Wir arbeiten da mit ProSieben zusammen und sind da dementsprechend auf den Kanälen der ProSieben-Gruppe stark vertreten. Unsere bisherigen Learnings oder unsere Zielsetzung, vielleicht fangen wir da an, ist ganz klar erstmal die älteren Zielgruppen stärker zu erreichen, weil wir einfach sehen, dass wir da eben auf unseren klassischen Kanälen, wie wir es jetzt bei uns intern nennen, nicht wirklich rankommen. Also das heißt, 40 plus ist so die Zielgruppe, die wir jetzt über TV versuchen zu erreichen. Dementsprechend ist da dass die Zielsetzung auch eine andere als jetzt online, wo wir sagen, wir gehen auf eine jüngere Zielgruppe und entsprechend sind auch die Werbebotschaften im TV etwas unterschiedlich von denen, die wir online senden. Also wir versuchen natürlich immer noch konsistent in der Marke zu sein, aber es ist ein bisschen natürlich von der Ausrichtung etwas anders gesteuert. Wir messen das ganz stark über mehrere Faktoren. Zum einen darüber, dass wir nach der Bestellung quasi abfragen, woher kennst du uns eigentlich? Und darüber kann man ganz gut schon mal feststellen, ist das jetzt jemand, der über TV kam oder der irgendwie uns kennengelernt über Instagram? Wir haben außerdem Gutscheincodes, das kann man mit TV nicht so gut nutzen, aber wir können damit so ein bisschen approximieren. Und das Letzte ist eigentlich so ein bisschen das ganze Thema indirekte Messung, also gibt es einen Traffic-Uplift, wenn eine TV-Kampagne läuft, gibt es Leute, die dann plötzlich unsere Website besuchen oder sehen wir zum Beispiel in unseren Daten, dass das Durchschnittsalter unserer Kundinnen jetzt wie geplant steigt. Und das ist zum Beispiel für mich eine ganz massiv wichtige Metrik und nicht, weil Leute mal älter werden jedes Jahr, sondern wir sprechen jetzt hier wirklich über Neukunden und Neukunden, die wir dann tatsächlich auch sehen, dass sie eben auch im Durchschnitt ein höheres Alter haben als die Neukundinnen und Neukunden, die wir vor 2 Jahren gewonnen haben. Und das ist für uns sehr spannend, dass wir halt sehen, wir erreichen neue Zielgruppen und wir erreichen halt auch andere Demografien, andere Interessensgebiete und sowas kann man dann alles so ein Stück weit immer approximieren. 100%ige Wahrheit gibt es, glaube ich, bei dem ganzen Thema TV einfach nicht. Also da kenne ich auch niemanden, der sagt, er oder sie weiß ganz genau, ob TV jetzt funktioniert oder nicht oder in welchem Maßstab es funktioniert. Das ist mal so. Aber bisher haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und sehen halt auch, dass es für Brand Awareness, ist noch der letzte Punkt eigentlich, also für die Bekanntheit der Marke an sich super viel tut. Also dass wir einfach am Ende wissen, okay, das kann man zum Beispiel super gut messen, dass jetzt deutlich mehr Leute Koro kennen, seit es im TV ausgespielt wird und dass deutlich mehr Leute aus älteren Zielgruppen uns auch kennen. Das ist definitiv belegbar.
Okay, super. Dann vielleicht noch eine ganz letzte Frage, weil ich habe am Anfang schon mal ein bisschen drauf eingezahlt, so Teamgröße. Wie muss man sich das vorstellen bei einem Unternehmen wie ihr? Ich glaube, ihr kann man jetzt auch schon guten Gewissens sagen, ihr macht einen deutlich dreistelligen Millionenumsatz. Wie groß muss man sich denn ein Marketing-Team dann vorstellen in so einer solchen Organisation?
Also wir sind jetzt aktuell insgesamt im Team 250 Leute und im Marketing-Team sind davon etwa 25 bis 30. Also so ein bisschen, aber auch über verschiedene Geografien verteilt. Also wir haben ja auch Teams in Frankreich und Italien, aber so das Kernteam in Deutschland sind etwa 20 Leute.
Okay, super. Also noch überschaubar auf jeden Fall. Hätte ich tatsächlich mit ein bisschen mehr gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
Ja, also das, wie gesagt, ich glaube, das spielt eben rein, was ich vorhin meinte, dass wir versuchen, die Komplexität zu reduzieren, indem wir eben auf Vertrauensbasis auch viel zusammenarbeiten und nicht zu sehr redaktionell eingreifen. Also ich glaube, wir haben über 1000 Influencer-Kooperationen und über 50 Podcasts. Wenn du bei jedem eine redaktionelle Abnahme, bei jeder Maßnahme machst, hast du natürlich eine ganz höhere, viel höhere Komplexität und kommst mit dem Personalstamm quasi gar nicht hin. Wir haben eine Kultur, wo wir sagen, das sind die Do's und Don'ts, aber im Rahmen dessen seid bitte authentisch, bestellt euch die Produkte, die ihr wirklich cool findet und seid auch authentisch in dem, was ihr dazu sagt. Also das ist auch das Coole, ne? Also wenn ich jetzt sage, wir haben eine Kooperation, dann kriegen die quasi ein Budget, mit dem sie bestellen können und sagen können, ich kaufe mir jetzt irgendwie 10 Produkte, die ich wirklich spannend finde. Und dementsprechend schreiben wir auch gar nicht vor, hey, bewirb mal das Produkt oder dieses Produkt, sondern am Ende ist das wirklich authentisch, quasi nach den Interessen des jeweiligen Kooperationspartners. Und das ist schon ein großer Vorteil für uns.
Ja, das wirkt, glaube ich, auch. Also das muss ich auch sagen, die Werbung, die ich immer gehört habe, die wirkte nicht gespielt, aber doch sehr ehrlich und dass die Leute das wirklich vorher probiert hatten, was sie da dann beworben haben. Und das
genau, also deswegen darf auch wirklich niemand mit uns hier sozusagen eine erste Kooperation starten, bevor Produkte probiert wurden. Das ist tatsächlich auch Policy, dass wir sagen, hey, du musst, also es gibt auch Leute, die haben vorher noch kein Koro bestellt, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber die müssen dann, bevor sie das erste Mal on Stage gehen oder irgendwas erzählen, müssen sie auch wirklich die Produkte bestellt und probiert haben. Also das ist uns wirklich wichtig und genau, wie du gesagt hast, Authentizität ist halt das A und O in den Kanälen. Und wenn wir jetzt vorschreiben würden, sag mal bitte über unsere Dattel-Haselnuss-Creme, dass die schön cremig ist und wie ein bekanntes Markenprodukt schmeckt, dann erzählen das 10 Leute, dann hört man das 10 Mal in den gleichen Wortlaut und dann ist das einfach nicht authentisch.
Das stimmt. Das hilft da extrem. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diesen Ritt durch das Marketing einer so großen Marke wie Koro. Wir haben sicherlich viel mitgenommen und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und bis bald.
Vielen Dank, Martin, für die Zeit. Hat Spaß gemacht.